So you've got a business, but what about a brand? The difference? More of you. Wix gives you the freedom to create your website, own your brand, and do it on your own, exactly how you envisioned it. Experience limitless customization. Boost your creativity and efficiency with AI tools for every part of your business journey. Scale up with built-in SEO, e-com, and scheduling features. Put more of you in your business. Go to Wix.com and do it all yourself.
Hallo Tabea.
Hallo Marie.
Na?
Wie viel Lust hast du heute?
Mega. Ich glaube, ich bräuchte auch Psychostimulantien heute.
Oh, Tabea hat schon wieder so eine tolle Überleitung zu seinem Thema gemacht.
Yay. Heute lernt ihr alles über Psychostimulantien. Zumindest alles, was wir lernen müssen.
Aber nicht über Koffein. Da gibt es eine Extra-Folge.
Genau.
Dafür aber ganz coole andere Themen, nämlich da wäre
Amphetamine, also Ritalin, Ecstasy und ja, außerdem Demenz, wie wir Demenz behandeln können und
Ritalin und Ecstasy ist doch auch, ist auch schon mal was ja, sehr Interessantes. ADHS-Therapie,
all sowas haben wir heute für euch vorbereitet. Also ich fand schon die Vorbereitung der Folge ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Also bereitet euch auf ein eher heavy Thema vor.
Wir versuchen auch diesmal Pausen zu machen. Wir erzählen euch, was wir sonst noch Schönes gemacht haben, vielleicht zwischendrin. Und wir wollen euch zwischendrin auch noch ein paar Fragen stellen. Schauen wir mal, wie euch das gefällt.
Ja, gebt uns gerne Feedback dazu.
Also genau, ich stelle Tabea die eine Frage am Ende und ihr müsst dann mit einer kurzen Pause selber überlegen, ob ihr es wisst. Und dann könnt ihr so die drei Key Facts vielleicht von der Folge direkt schon mitnehmen.
Ja. Ja, dann wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Folge. Hast du noch irgendwas zu sagen?
Nee, wir hoffen, ihr fühlt euch danach maximal
stimuliert. Okay.
Okay, na dann legen wir mal los.
Dann fangen wir mal an. Also erstmal, wir haben heute eigentlich Glück, dass wir die Folge heute schon aufnehmen können. Wir sind nämlich, also man muss sagen, ich wohne zum Beispiel nicht weit weg vom Institut, aber wir haben noch ein anderes Institut, wo wir für so Technologie und klinische Pharmazie und so hin müssen. Das ist halt am Arsch der Welt.
Das Gebäude des Grauens.
Das auch noch. Und wir sind da heute alle hingefahren. Manche aus unserem Semester 2 Stunden lang. Ja.
127 Kilometer,
hat sie gesagt.
Ja, Best Guess war das auf jeden Fall.
Und dann haben wir, das Seminar sollte 14 Uhr losgehen, um 14.07 Uhr eine Mail bekommen, Seminar fällt aus und wir sitzen alle da. Und Marie meinte, und es stimmt voll, es war so Klassenfeeling, so wie früher, wenn der Unterricht ausgefallen ist. Genauso haben sich alle aufgeführt.
Alle haben sich angeguckt, richtig entgeistert. Dann ging so eine Schreckenswelle durch den Raum.
Also, das ist so dreist. Aber es ist halt wirklich dreist. So.
Ja, super Moment des Tages auf jeden Fall, weil danach durften wir dann natürlich alle wieder zurückfahren. Ja, casually durch Berlin, einmal hin und zurück.
War auch geil, ich bin mit einer Uni-Freundin im Regen rumgeradelt. Also
ich wollte Tabea ja abholen, aber
du hast mir zu spät geschrieben.
Ja. Aber stark auf jeden Fall. Ihr kamt
nass an.
Ihr kamt nass an.
Aber ja, ich bin ganz froh, dass ich jetzt dann zurück auf die Couch in der Jogginghose, die trocken ist, wechseln konnte.
Ja, und wir jetzt unser tolles Thema angehen können. Ich würde ja jetzt sagen, wie viel Kaffee hast du heute schon getrunken, aber das ist ja leider nicht Thema der Folge. Da wollen wir euch noch ein bisschen mit teasern. Unser Lieblingswort.
Ja, jetzt freut meine Mutter sich, wenn wir da teasern sagen. Ja, Koffein ist tatsächlich ein Psychostimulanz, aber nicht Thema der heutigen Folge, sondern Thema der nächsten Folge, weil das zu unserem Pflanzenthema gehört und wir dachten, das passt schön als Bio-Folge.
Ja.
Und da werden wir euch da mehr drüber erzählen. Aber trotzdem sollt ihr heute natürlich viel über Psychostimulantien erfahren.
Na dann sag mir mal, ich meine, wir alle haben viel Erfahrung mit Koffein. Da kann man sich vielleicht auch erklären, was sie denn jetzt machen.
Genau, also Psychostimulantien steigern die psychische Aktivität und sollen sozusagen das Gefühl von Müdigkeit und Abgespanntheit wegmachen, klingt jetzt ein bisschen blöd, fällt dir ein besseres Wort ein?
Naja, die Müdigkeit und Abgespanntheit hört sich auch interessant an.
Statt so Mutschler Abgespanntheit.
Finde ich ein super Wort. Man soll nicht mehr so müde sein.
Ja, so kann man es auch sagen. Ja. Und gleichzeitig Konzentrations- und Leistungsfähigkeit erhöhen.
Ja, das ist was für uns.
Ja.
Finde ich
wir haben doch schon unsere Droge in der letzten Folge gefunden.
Lavendel.
Wobei ohne Koffein wird es eh nicht gehen.
Also. Ich sag doch, wir machen Lavendel-Koffein. Oh Gott. Dann machen wir mal weiter. Muss man da, also ich wollte jetzt hier noch so ein Kave einbringen.
Ein Kave, natürlich. Dein Kave kannst du einbringen.
Ey, du warst so nett, du hast extra Achtung geschrieben. Ich dachte so beim Vorbereiten, boah.
Damit du deinen Kave-Moment hast.
Ja, damit ich es dann auch mal sagen kann. Okay, Achtung.
Kave. Da Psychostimulantien Schlaf verhindern, kann das zu einem Schlafdefizit führen, auf lange Sicht auch. Und tatsächlich können Psychostimulantien, wenn sie stark überdosiert werden, auch als Krampfgift wirken.
Das heißt, ich würde jetzt, wenn ich mir jetzt wirklich so 20 Tassen Kaffee, also blödes Beispiel jetzt, aber jetzt mal ganz weit hergegriffen, dann würde ich verkrampfen. Ganz doll.
So Krampfanfälle kriegen.
Ist nicht schön. Wollen wir nicht.
Nicht so schön. Ich kann aus Erfahrung sagen, bei 5-6 Tassen Kaffee passiert da noch nichts. Das habe ich schon mal für euch getestet. Ey, wirklich, früher habe ich immer, wenn ich gelernt habe, also wenn ich mich aufraffen musste zum Lernen, weil den Moment finde ich immer schwierig anzufangen, dann habe ich zum Beispiel für Bio, dann habe ich mir immer eine Kanne Filterkaffee gekocht und habe 2 Tassen geäxt und dann hatte ich genug Power, dann war meine Psyche stimuliert und dann ging's los.
Okay, wir haben ja jetzt quasi schon angesprochen, danke Tabea für diesen Tipp. Bitte gerne.
Mehr gesundheitsschädliche Lerntipps, obwohl 2 Tassen ist noch nicht gesundheitsschädlich.
Genau, dass sie die psychische Aktivität steigern. Was gibt's denn da für Substanzen? Hau mal raus, weil danach können wir nochmal die genaue Wirkung von den Amphetaminen besprechen.
Also Substanzen an sich. Es gibt eben zum Beispiel das Koffein, haben wir ja jetzt schon angeteasert.
Oh, was ist das chemisch?
Das ist ein Methylxanthin. Und darauf gehen wir dann genau in der Koffeinfolge ein. Außerdem gibt es Phenylethylamine.
Da wäre es richtig frech. Ich wollte eigentlich noch fragen, was Xanthine sind.
Ja, das machen wir in der Koffeinfolge. Wir wollen ja auch noch, dass die Leute gespannt sind.
Oh Gott. Okay, dann weiter.
Dann Phenylethylamine ohne Katecholhydroxylgruppe.
Okay, das hört sich jetzt schon wieder sehr chemisch crazy abgespaced an. Wir versuchen das mal jetzt einzuordnen. Okay, was ist denn jetzt das Katechol?
Also Katechol kannst du auch Brenzkatechin nennen und das ist im Endeffekt einfach nur ein konjugierter Sechsring, also Sechsring mit konjugierten Doppelbindungen und 2 OH-Gruppen dran.
Okay, und das Phenylethylamin hat jetzt eben diese Hydroxylgruppe nicht mit dran.
Genau, also wir kennen zum Beispiel als Katecholamin, was dann strukturell eben ähnlich wäre, das Noradrenalin. Und die Struktur ist, wie gesagt, ähnlich, aber die OH-Gruppe, die beispielsweise das Noradrenalin dann hat, aus dem Katechol, die ist nicht vorhanden hier.
Bei unserem Amphetamin.
Genau, das wäre jetzt sozusagen Amphetamin, ein Teil beziehungsweise eine Substanz aus dieser Gruppe, diese Phenylethylamine ohne Katecholhydroxylgruppe.
Genau, das sind unsere Psychostimulantien. Ich glaube, jetzt haben wir es
genau
geschafft.
Ganz schön viel. Was wir vielleicht noch erzählen können, also Amphetamin kennt man. Was man auch kennt, allerdings nicht unter dem Namen unbedingt, ist das Methylendioxymetamphetamin, auch Ecstasy genannt. Gehört auch in diese Gruppe. Es gibt auch noch Methoxyamphetamin, Methamphetamin. Aber das, denke ich mal, sind so die beiden bekanntesten.
Was ist denn mit Ritalin? Das ist doch irgendwie, sollten doch die Pharma- und Medstudies kennen.
Genau.
Kennst du es dafür?
Natürlich kenne ich das. Ich kann dir sogar den Namen sagen.
Na dann her damit.
Nämlich das Methylphenidat. Das ist das Ritalin und das fällt auch in diese Gruppe.
Okay, gut. Jetzt haben wir quasi erstmal grob erklärt, was die Amphetamine chemisch sind. Das hat ja schon mal gereicht. Vielleicht wird es jetzt noch mal ein bisschen einfacher, wenn wir uns die Wirkung anschauen. Ich glaube nicht, weil da haben wir vorhin auch ziemlich lange gebraucht. Aber ich fand es echt cool, das dann am Ende verstanden zu haben. Also los geht's. Was machen die?
Also die Amphetamine sind indirekte Sympathomimetika.
Oh, okay. Da brauchen wir jetzt eine Erklärung. Sympathikus?
Aktivierung des Körpers eher, zum Beispiel bei Flucht oder so, bei Stress, da brauchen wir mal den Sympathikus.
Gegenspieler Parasympathikus. Und jetzt wollen wir noch die Endung anschauen, Mimetika. Ich habe immer im Kopf Mimetika und Lytika haben wir irgendwie immer unterschieden.
Genau, und was wir haben gerade beide darüber gesprochen, dass wir irgendwie immer vergessen, was ist, aber folgende, also wie ich es dann irgendwie so hergeleitet hätte, Lytika lösen.
Lyse, genau.
Lyse und sozusagen, da wird die Wirkung aufgelöst, also sozusagen sie verhindert, hemmt, genau. Und Mimetika steigern die Wirkung, fördern die Wirkung.
Genau, das heißt, wir wollen jetzt indirekt den Sympathikus fördern.
Genau, und das passiert peripher und zentral.
Ja.
Und zwar durch Katecholaminfreisetzung.
Okay. Die Katecholamine, die haben wir gerade ja schon angekündigt. Kennst du da ein paar Vertreter? Wir haben ja gerade schon Noradrenalin gesagt, aber ich glaube, es gibt noch mehr, oder?
Genau, also zum Beispiel ist Noradrenalin ein primäres Katecholamin, genauso wie das Dopamin. Und als sekundäres könnten wir zum Beispiel das Adrenalin nennen.
Und das sind Neurotransmitter, ganz wichtige.
Genau. Ja. Sehr gut.
Und was machen die und wo wirken die genau?
Also Neurotransmitter ganz allgemein sollen ja immer sozusagen eine Erregung übertragen, etwas weiterleiten von Zelle zu Zelle. Und wo sie zum Beispiel auch entdeckt wurden, war ja, dass sie zum Beispiel an den Alpha- und Beta-Rezeptoren des Herzens wirken und eben da anregend wirken.
Also unsere Katecholamine.
Genau, die Neurotransmitter.
Deswegen auch stimulieren, Psychostimulanz.
Und das gibt's aber sozusagen an ganz vielen Stellen im Körper.
Das war jetzt ein Beispiel.
Genau. Und was wir gesagt haben, was wir unbedingt noch in die Folge einbringen möchten, weil das unser Professor sicherlich im Staatsexamen fragt, alle Rezeptoren, an die diese Katecholamine gehen, sind G-Protein gekoppelt.
Und unser CAMP? CAMP. zyklisches Adenosin
Monophosphat,
genau, wurde dabei auch entdeckt.
Genau, also das ist eine
coole Side-Info, aber genau, wir haben also Dopamin, Noradrenalin. Adrenalin, ja.
Ja, war jetzt auch irgendwie ganz schön viel.
Wollen wir die noch dem Sympathikus und dem Parasympathikus zuordnen?
Können einmal wir schnell auch noch machen. Also für den Parasympathikus ist Acetylcholin, das ist aber kein Katecholamin.
Nee.
Der Neurotransmitter und für den Sympathikus eben präganglionär auch Acetylcholin, postganglionär ist es Noradrenalin.
Ja.
Halleluja.
Oh Gott, ihr Armen. Aber wir haben uns extra vorher besprochen.
Wir haben hier so lange gesessen und
das waren voll verwirrt.
Es ist auch, wir haben beide so ein Mittagstief auch noch gehabt und wir haben hier so, ja. Wir waren richtig fertig, bevor wir überhaupt anfangen konnten, die Folge aufzunehmen, weil wir hier alles...
Aber interessant, und ich dachte immer, beide hätten unterschiedliche Neurotransmitter, dass Acetylcholin bei beiden vertreten ist, aber halt beim Sympathikus präganglionär.
Nur, genau, und Post ist eben Noradrenalin.
Genau, und beim Parasympathikus halt bei beiden. So, okay.
Zurück zum Thema.
Entschuldigung, aber...
Das waren irgendwie halt so Themen, die uns gefehlt haben, um das Ganze zu begreifen. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen die in den Podcast mit rein.
Ja.
Also, du möchtest bestimmt wissen, wofür Amphetamine indiziert sind.
Ja, also jetzt wirklich indiziert, nicht fälschlicherweise missbräuchlich.
Muss man auch dazu sagen, Ecstasy zum Beispiel ist ja eher als Droge bekannt.
Ja.
Wird leider auch oft missbräuchlich angewendet. Können wir gleich nochmal dazu kommen.
Aber jetzt mal die medizinische, die wirklich wichtige Info.
Genau, und zwar wäre die Indikation für Amphetamine ADHS und eben auch für die Narkolepsie.
Oh, das hört sich jetzt aber auch verrückt an. Was ist das?
Also Narkolepsie ist die Schlaf-Wach-Regulation gestört bei Patienten mit Narkolepsie.
Narkose?
Ja.
Als Merkhilfe.
Und genau, das führt eben zu einer übermäßigen Schläfrigkeit. Also man ist einfach ständig müde, schläft auch teilweise einfach so ein. Und das kannst du eben auch nicht verhindern, indem du sagst, du schläfst jetzt viel und dann bist du wieder fit, so wie wir das vielleicht könnten. Sondern die Patienten sind einfach dauerhaft müde.
Okay, jetzt haben wir ja schon vom Missbrauch der Amphetamine gesprochen. Wir haben Ecstasy auch schon angesprochen. Es wird sich bestimmt auch in den Folgentitel schleichen. ja, aber wir wollen ja auch ein bisschen aufklären. Mit Ecstasy kann man sich auch vergiften.
Richtig. Und zwar, wenn man eine Intoxikation mit Ecstasy hat, dann führt das zur Hyperthermie. Willst du kurz erklären oder ist klar?
Ja, Hyperthermie. Hyper ist immer zu viel. Thermie von Temperatur.
Hitze.
Hitze.
Genau.
Also ist man, einem wird zu heiß.
Fieber.
Fieber.
Und des Weiteren Krämpfe, Kreislauf und Nierenversagen treten auf, weil eben das Ganze über die Niere ausgeschieden wird und die Niere damit dann halt überfordert ist. Und es kann auch zum Koma und letztendlich auch zum Tod führen.
Ja, deswegen wichtige Stelle. Wir wollen ja auch immer ein bisschen sensibilisieren. Wir wollen euch das ja eigentlich erklären. Aber ja, setzt es nicht missbräuchlich ein. Nie eine gute Idee bei Drogen.
Nee, ich würde es auch nicht ausprobieren.
Nee, ich auch nicht.
Gar keinen Bock. Okay, weiter geht's.
Was kann man denn bei ADHS sonst noch als Therapeutikum einsetzen? Also wir gehen jetzt gerade weg von den Amphetaminen.
Genau.
Jetzt kommt was anderes.
Es gibt nämlich noch das Atomoxetin.
Ah, toll ausgesprochen, Tabea. Ich habe es vorhin verkackt.
Ja.
Was das, macht es?
Das hemmt präsynaptisch die Noradrenalin-Transporter, hemmt also die Wiederaufnahme.
Genau, also Reuptake-Inhibitor haben wir schon mal besprochen. Ich musste Tabea vorhin trotzdem noch mal fragen. Es ist also so, dass wir am Ende mehr Noradrenalin im Spalt wollen.
Genau, also das ist nur die Annahme. Die Wirkung ist jetzt nicht bestätigt, aber es wird angenommen, dass eben dadurch, dass es ein Reuptake-Inhibitor ist, wir mehr Noradrenalin im synaptischen Spalt haben und dadurch eine erhöhte noradrenerge Übertragung, also Reizübertragung durch Noradrenalin und dadurch eben die Leistung gesteigert werden kann.
Genau, merkt euch, Noradrenalin, Neurotransmitter, möchte immer eine Nachricht im Nervensystem weiterleiten, Erregung auslösen, wenn wir mehr Noradrenalin im Spalt haben, vermutlich dann gesteigerte Leistung.
Genau, und was hier noch pharmakologisch ganz interessant ist, die Amphetamine, die wirken relativ direkt, aber bei dem Atomoxetin muss man eben einige Wochen bis zum Wirkungseintritt warten.
Gibt es denn jetzt auch Gefahren bei der ADHS-Therapie, weil wir haben jetzt ja auch über Drogen gesprochen, Ecstasy. Ist jetzt ein bisschen komisch, dass wir das jetzt auch bei einem ADHS-Patienten einsetzen.
Genau, also man könnte natürlich erstmal stutzig werden, Amphetamine, eigentlich harte Drogen ja auch. Warum sollen das Patienten kriegen? Es geht dabei jedoch um einerseits die Dosierung logischerweise, also wenn wir eine niedrigere Dosis haben, dann wirkt es natürlich anders, als wenn wir das Ganze hochdosieren im Gehirn, von der Stimulation her. Und andererseits ist auch noch wichtig, wie wir das Medikament geben. Wenn wir nämlich eine sehr kleinere wichtig. Dosis oral geben,
also durch eine Tablette
genau, zum Beispiel, dann wird sie natürlich im Körper ganz anders anfluten, als wenn wir das Ganze jetzt intravenös geben oder durch die Nasenschleimhaut.
Genau, weil da der Wirkstoff sehr schnell in der Blutlaufbahn ist, also und damit intravenös, naja, mit einer Spritze, ihr kennt.
Genau, und ich habe auch noch gelesen, dass sozusagen, wenn man das Ganze oral gibt, dass man dann, dass das Gehirn so ein bisschen selbst dosieren kann, aber wenn du es eben intravenös gibst oder wie gesagt durch die Nasenschleimhäute, da flutet es eben auch sehr schnell an, dann kann das Gehirn da sozusagen nicht irgendwas mitentscheiden, sondern kriegt dann die volle Ladung und ja.
Genau, und wir wollen halt, dass sich der ADHS-Patient besser konzentrieren kann. Deswegen ja auch Psychostimulantien, also wirklich die Leistungsfähigkeit des Gehirns und nicht die generelle Leistungsfähigkeit. Okay, und was natürlich bestimmt auch ein Problem ist, was ich mir vorstellen könnte, wenn man sich mal wieder nur aufs Medikament verlässt, weil es ist ja eine multifaktorelle Erkrankung.
Genau, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Also sozusagen, dass sowohl der Patient als auch der Arzt dann davon ausgehen, es wird ja jetzt ein Medikament gegeben, jetzt ist ja alles gut. Nein, man muss auch zusätzlich Verhaltenstherapie heranziehen.
Und ja, mit anbieten dann, egal jetzt von welcher Seite.
Genau.
Und ich glaube, ich habe auch gelesen, man kann auch viel Gewicht verlieren.
Genau, aber nicht positiv, nee. Sondern tatsächlich geht es in eine sehr ungesunde Richtung, weil es ein sehr starker Gewichtsverlust ist, der damit einhergeht. Und wir haben eben auch Schlafstörungen, wenn die Medikamente abends eingenommen werden, weil logischerweise dann auch wieder die Psyche stimuliert wird und man dann nicht zur Ruhe kommen kann.
Gibt es jetzt auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten?
Ja, es ist so, dass die Psychostimulantien, die zum Beispiel Spiegel von trizyklischen Neuroleptikern und Antidepressivern, aber auch Phenytoin und Primidon, das sind Medikamente für die Epilepsiebehandlung, Spiegel von denen erhöhen.
Genau, also die Plasmaspiegel werden durch die gleichzeitige Gabe erhöht. Also wir haben quasi mehr dann von dem Neuroleptikum oder Antidepressivum im Blut. Und das kann halt dann, ja, bei gewissen Personen, wenn die Spiegel zu hoch werden, toxisch sein.
Genau, weil wir haben ja praktisch immer einen therapeutischen Bereich. Und wenn der irgendwann überschritten wird, dann kommen wir in den toxischen Bereich und dann...
Und gerade wenn es halt dann nicht kontrolliert ist, also wenn man nicht genau sagen kann, okay, so wie reagiert der Patient jetzt drauf, ganz schwierig. Ganz blöd. Okay, ich glaube, wir machen jetzt einen kleinen Cut.
Ich würde sagen, ein kleiner Cut klingt gut. Ich brauche jetzt definitiv auch mal eine Pause.
Oder ein Psychostimulanz.
Oder so, aber es ist jetzt 17 Uhr und das ist meine Kaffeezeit vorbei.
Ja, das stimmt, da kann man dann abends nicht mehr schlafen.
Ich kann dann wirklich, ich habe jetzt gestern Abend lag ich im Bett und da hatte ich irgendwie 16:30 noch einen Kaffee bei der Arbeit getrunken. Da ich mir, ich glaube, meine Stoppzeit ist 16 Uhr, nicht 17 Uhr, weil auch das habe ich noch gemerkt.
Ja, 16 Uhr, ja, das. Ich hätte jetzt auch so 15:30 gesagt aus dem Bauch.
Ich merke es vor allem bei mir immer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so am Herzen. Also mein Herz kommt, der Puls geht nicht runter.
Ja, ich werde richtig hibbelig.
Ja, das auch direkt. Aber ich meine so abends, paar Stunden später, ich kriege abends den Puls nicht so runter.
Nee, ich auch nicht.
Ja.
Und man, ich finde so geil, wir machen noch eine Kaffeefolge und reden aber dauerhaft in der Folge über Kaffee.
Ja, aber Kaffee ist auch einfach toll. Ich meinte heute noch zu meinem Freund, wenn dich jemand fragt, was ich mir wünsche, sag irgendwas mit Kaffee.
Ja.
Ich liebe Kaffee. Guter Kaffee oder zum Beispiel von seinen Eltern haben wir jetzt richtig geile so Kaffeebecher zu Weihnachten gekriegt. Muss ich dir mal nachher zeigen.
Sehr cool.
Und einfach alles mit Kaffee.
Ich glaube auch einfach, man schafft es doch auch gar nicht mehr ohne. Ich finde es auch so ein Genussmittel.
Voll. Ich liebe Kaffee. Also es schmeckt halt auch einfach. Deswegen, ich mache mir auch manchmal koffeinfreien Kaffee, weil es wird sonst zu viel.
Ja. Ist ja nicht nur Koffein das Gute im Kaffee. Es sind ja auch noch mehr Sachen drin.
Wobei teilweise ist es leider ganz schön sauer.
Und das, ja, das schlägt das, auf den Magen. Ja gut, das ist leider ein Downside of Coffee. Immer Achtung.
Dann nehmen wir halt eine Omeprazol dazu. Dann geht das schon. Spaß. Bitte nicht machen.
Bitte nicht machen. Ja, aber wie gesagt, Kaffee ist Lifesaver im Studium.
Ja.
Ich glaube, bei vielen. So, und jetzt wollen wir mal gleich wieder weitermachen, wenn man im Studium dann...
Befürchte, wir machen mal weiter.
Wenn man nämlich zu viel gelernt hat, ist mir schon öfters mal passiert, hat man manchmal das Gefühl, man vergisst die alltäglichen Sachen, weil der Körper, der Arbeitsspeicher so ausgelastet ist.
Maria, hast du dann das Gefühl, du wirst dement?
Ja, manchmal schon.
Du Hypochonder.
Oh, ich habe manchmal so krass Angst, aber ich glaube, es ist halt wirklich einfach nur die krasse Überbelastung. Nichtsdestotrotz, wichtiges Krankheitsbild, wir wollen das gar nicht runterspielen, also wenn ihr da Anzeichen habt, geht zum Arzt. Aber man darf auch nicht alles überinterpretieren, das machen nur hypochondrische Pharmaziestudentinnen und Studenten.
Da fällt mir jetzt keiner so spontan ein.
Was ist denn überhaupt das Krankheitsbild, Tabea?
Also Marie, erstmal kann ich dich beruhigen. Demenz tritt meist erst im höheren Lebensalter auf. Es ist sowohl eine qualitative als auch eine quantitative Abnahme der Hirnleistung und somit auch eine Beeinträchtigung des sozialen Verhaltens.
Ja genau, das merkt man manchmal auch, dass die Leute sich dann sehr sonderbar verhalten, weil man das nicht mehr richtig ansteuern kann. Was ist denn noch genau beeinträchtigt? Du hast jetzt schon gesagt, die Hirnleistung.
Genau, also es gibt sozusagen eine Störung vom Antrieb, vom Lernen, vom Gedächtnis, vom Denken, vom Konzentrationsvermögen. Hier dann vielleicht auch die Parallele zum ADHS, also Konzentrationsvermögen ist gestört, Orientierung ist gestört und es kann bis zur vollständigen zum vollständigen Persönlichkeitsverlust führen.
Okay, und jetzt eine Stufe tiefer. Was passiert medizinisch? Also was ist genau beeinträchtigt?
Genau, also das Pathologische an der Demenz ist im Endeffekt, dass die cholinerge Erregungsübertragung beeinträchtigt ist.
Genau, was ist jetzt nochmal cholinerg?
Cholinerg ist sozusagen unser Neurotransmitter Acetylcholin und die Überleitung durch Acetylcholin ist gestört. Hatten wir ja gerade schon besprochen. Acetylcholin ist sowohl für Parasympathikus als auch für Sympathikus relevant.
Ein Neurotransmitter, das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, als ob der Körper nicht mehr richtig kommunizieren kann, neurotransmittermäßig, also im Nervensystem.
Mhm.
Genau, und das ist halt ein Problem, gerade im Gehirn, wo ganz, ganz viele Nervenendigungen halt leider sind.
Genau.
Jetzt hast du, habe ich gesehen, Zahlen für mich.
Ich habe musste direkt dran denken, als ich aufgeschrieben habe, als ich das so gesehen habe, war ich so, okay, ich schreibe erstmal große Zahlen hin, damit man riesig freut.
Ich habe Tabea inspiriert und ich finde sie auch sehr interessant, kannst du ja einmal nennen.
Genau, und zwar sind bei den 50-Jährigen 2% von Demenz betroffen. Bei den 90-Jährigen sind es dann schon 30%. Also man sieht, mit steigendem Alter steigt die Prävalenz. Inzidenz stark an.
Okay, ist ja schon mal echt krass zu sehen. Ich möchte jetzt trotzdem einmal, dass du mir erklärst, was der Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer ist. Ich finde es wichtig, dass wir das irgendwie rausstellen, weil ich glaube, es wird öfters mal verwechselt.
Genau, das habe ich auch schon zu Marie gesagt. Irgendwie Demenz und Alzheimer wird sehr oft so synonym verwendet. Ist aber eigentlich nicht ganz richtig. Demenz gibt es zum Beispiel vom Alzheimer-Typ. Bedeutet, dass durch die Erkrankung Morbus Alzheimer, eine Erkrankung, Demenz ausgelöst wird.
Genau, und vielleicht erklärst du dann auch nochmal, wie das jetzt passiert. Also
was passiert,
meinst genau, du? Wieso die Demenz ausgelöst wird, also was beim Alzheimer passiert.
Genau, also es kommt zu einer Hirnatrophie, also Gehirnschwund.
Atrophie, Schwund, kann man sich auch gut merken.
Genau, und dabei entstehen intrazelluläre Faserbündel mit Tau-Proteinen.
Interessant.
Und extrazelluläre Plaques und Fibrillen mit Beta-Amyloid-Proteinen. Und diese sind halt neurotoxisch, bedeutet, die schädigen unsere Nervenzellen im Gehirn.
Genau, was man öfters mal hört, was bei Alzheimer vorkommt, sind die Beta-Amyloid-Plaques. Das ist das, was ich öfters gehört habe, deswegen gut, dass Tabea es jetzt nochmal gesagt hat. Mhm. Und die sind, wie gesagt, neurotoxisch.
Genau, und okay. Das ist wichtig zu wissen.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass es bei der Demenz auch noch andere Arten gibt.
Genau, es gibt noch die vaskuläre Demenz. Es gibt eine Mischform zwischen Alzheimer und vaskulär. Es gibt aber auch neurodegenerative Krankheiten, die Demenz auslösen.
Mhm.
Oder auch sekundäre Demenzen. Die werden zum Beispiel auch durch Alkoholintoxikation ausgelöst.
Mhm. Und ja, wenn man jetzt so ein Risiko nennen müsste, wenn man jetzt so selber an sich denkt.
Also wenn du vorsichtig sein möchtest, dann würde ich dir empfehlen, jetzt nicht nur wegen Demenz, auch generell, Hauptrisiken sind Hypertonie, also Bluthochdruck,
genau,
und Diabetes mellitus.
Ja, also passt auf mit eurem Zuckerkonsum, wenn ihr keinen angeborenen Diabetes habt. Genau. Jetzt gibt es doch bestimmt auch wieder medizinische Forschung. Kann man machen?
Also es gibt verschiedene Therapieansätze. Ich sage jetzt mal Ansätze, erklären wir später.
Ja, wieder unser wahrscheinlich, potenziell.
Also es gibt Acetylcholin-Präkursoren, es gibt cholinerge Agonisten und Acetylcholin-Esterase-Hemmstoffe.
Genau, also wir haben ja gesagt, ne, wir haben eine gehemmte cholinerge Erregungsweiterleitung, die ist gestört. Und wenn wir jetzt Acetylcholin den Abbau, also Esterase, Ase, Abbau hemmen, ne, dann mehr Acetylcholin.
Genau. Beispiele hierfür sind Donepezil, Galantamin und Rivastigmin. Man muss jetzt dazu sagen, ich habe davor noch von den Präkursoren und den cholinergen Agonisten geredet, die sind aber therapeutisch nicht einsetzbar. Das heißt, nur diese gerade von Marie so schön beschriebenen Acetylcholin-Esterase-Hemmstoffe, die werden therapeutisch eingesetzt.
Genau, also eigentlich langes Wort, aber wenn ihr euch das in Einzelteile zerlegt, also Acetylcholin-Esterase-Hemmstoffe, ne, merkt euch die Hemmstoffe, die sind wichtig, haben wir auf jeden Fall schon mal eine Wirkstoffklasse.
Genau, dann würde ich sagen, wenn ich hier mal so auf unsere Zeit gucke, mache ich auch mal schnell weiter. Es gibt noch die NMDA-Antagonisten.
Oh, was ist denn der NMDA-Rezeptor, Tabea?
Genau, ich muss übrigens kurz dazu sagen, nicht kompetitive NMDA-Antagonisten, ja. Wichtig. Also, es ist so, dass aufgrund der Demenz wir eine erhöhte Glutamatausschüttung haben.
Eine chronische.
Genau, chronisch erhöht. Und NMDA ist sozusagen ein Rezeptor für Glutamat.
Mhm.
Und dann ist es so, wenn dieser überstimuliert ist, dann kommt es zu einer Calciumüberladung in der Zelle und zur Exzitotoxizität. Bedeutet im Endeffekt einfach, die Nervenzelle geht kaputt.
Genau, und wir haben halt einen NMDA-Antagonist am Rezeptor.
Der blockiert den
Gegenspieler.
Antagonist, genau.
Mhm.
Und dadurch kommt es eben nicht zu dieser Calciumüberladung.
Genau, und dementsprechend, ja, kann das chronisch freigesetzte Glutamat nicht so seine Wirkung entfalten.
Genau.
Also das heißt, wir schützen dementsprechend eigentlich unsere Nervenzellen im Gehirn.
Genau.
Vor unserer eigenen, ja, vor unserem eigenen Fehler. Mhm. Na gut.
Und hier ist auf jeden Fall wichtig zu nennen, der Stoff Memantin.
Ja, schade, dass wir es jetzt nur einmal nennen, weil es tatsächlich haben wir in der Apotheke öfters mal.
Memantin, Memantin, Memantin. Bitteschön, das hast du vielmal gehört.
Danke, Tabea, dass du meinen Feedback gleich umsetzt. Jetzt kommt ein interessanter Begriff, fand ich, nämlich
Nootropika.
Oh, toll ausgesprochen.
Dankeschön.
Was machen die?
Also, die beeinflussen den Gehirnstoffwechsel.
Oh, also den verhindern den Untergang unserer Nervenzellen.
Ja, bisschen verhindern, aber zumindest.
Na, ich will das hier ein bisschen. Ne? Melodramatisch wieder okay. Aufbauschen.
Okay. Sie können zum Beispiel die Membraneigenschaften verändern, die Glukoseverwertung und auch den Protein, den Nukleotid und den Phospholipidstoffwechsel anregen. Bedeutet einfach, der ganze Stoffwechsel im Gehirn wird angeregt und dadurch ist der Untergang der Nervenzellen wahrscheinlich ein bisschen weniger schlimm,
wahrscheinlich,
stark.
Ja.
Wahrscheinlich. Dem wird entgegengewirkt, so würde ich es nennen.
Ja. Klingt jetzt erstmal ziemlich vielseitig und von den Eigenschaften auch ganz schön viel. Haben die denn jetzt auch so eine klinische Relevanz? Also du kannst mir auch noch mal ein paar Vertreter nennen, aber können genau. Die das wirklich?
Fangen wir erstmal mit den Vertretern an. Das ist das Nizergulin, das Piracetam und das Pyritinol.
Mhm.
Und was die klinische Effektivität angeht, das ist genau der Grund, warum ich vorhin auch nur von Therapieansätzen geredet habe. Das bezieht sich jetzt auch nicht nur auf die Nootropika, sondern auf die ganzen Medikamente, die bei Demenz eingesetzt werden. Die klinische Effektivität ist begrenzt, liegt an verschiedenen Dingen. Einerseits ist es so, dass bei der Demenz oft die Symptome erst dann auftreten, wenn ja die Nervenzellen schon kaputt sind. Und wir können ja keine neuen Nervenzellen machen.
Ja, das ist
soweit
doof.
Sind wir noch nicht. Mhm. Marie und ich arbeiten dran, aber aktuell schwierig.
Wir brauchen euer Sponsoring. Ja, damit, dann forschen wir.
Und dann ist es auch noch so, dass oft mehrere neuronale Systeme betroffen sind und man sozusagen mit einem Arzneistoff gar nicht alle Gebiete, die man jetzt sozusagen therapieren müsste, therapieren kann.
Ja.
Dementsprechend kann man leider bei der Demenz, also man ist einfach noch nicht so weit, wie man es gern wäre. Man kann noch nicht wirklich sagen, man kann Demenz heilen oder sowas.
Ja. Ja, leider jetzt ein bisschen
trauriger, nicht so positiv.
Ja, aber genau dazu studieren wir Pharmazie oder es gab viele, die schon Pharmazie studiert haben, die jetzt in der Forschung sitzen und ihren Doktor schreiben oder halt auch an der Uni noch weiter forschen.
Mhm.
Ja, also deswegen, ich will nochmal unsere medizinische Relevanz hier ein bisschen unterstützen, dass halt immer weiter dran geforscht wird, noch mehr über die Krankheiten herauszufinden. Auf zellulärer Ebene oder halt auch mit den Arzneistoffen. Aber wie gesagt, das ist alles sehr aufwendig, sehr komplex. Mhm. Ja, ich meine, wir studieren das jetzt irgendwie 3,5 Jahre und mussten gerade Begriffe suchen.
Kannst du keinem erzählen.
Ja, daran merkt man einfach, wie viel, ja, wie kompliziert es ist und wie viel man immer noch weiter entdecken kann und ja, wie viel es eigentlich gibt.
Ja, ich meine, wir hören ja auch oft, also entweder hören wir gerade, also ständig müssen unsere Professoren ja auch die Folien aktualisieren, weil halt ständig neue Sachen kommen. Und es ist auch ja ständig so, dass wir sagen müssen, es ist nicht sicher, aber es wird angenommen, dass.
Genau.
So eine Sachen. Und dann gibt's halt einfach leider viele Krankheiten, die man eben noch nicht heilen kann. Und
da muss geforscht werden.
Und das finde ich halt auch so cool an unserem Studium, beziehungsweise da wir beide ja auch sagen, wir wollen in die Forschung gehen, dass man halt wirklich so, man hat dann ja schon sehr große Ziele, ne? Also, ja.
Krebs heilen.
Wäre schon so das Ziel.
Ja, wäre schon so das Ziel, wenn man das könnte. Aber wie gesagt, allein mit den Antikörpern und so, die es jetzt alle schon gibt, das ist ja jetzt auch echt noch nicht so alt. Schon verrückt.
Ja, es gibt schon
Checkpoint-Inhibitoren, das ist schon alles ganz schön krass.
Das stimmt.
Ja, ich glaube, wir machen jetzt mal unsere Zusammenfassung. Und wenn ihr gut aufpasst, könnt ihr dann hoffentlich auch unsere 3 Fragen beantworten, die wir euch noch stellen.
3? Vorhin war es nur eine.
Naja, schon 3. Wir wollen immer, ihr sollt euch schon 3 Sachen merken. Die 3 wichtigsten wäre schon auf jeden Fall gut.
Dann fassen wir erstmal zusammen.
Okay, also, wir haben über Psychostimulantien gesprochen. Also, wir wollen quasi bei verminderter Leistungsfähigkeit, egal jetzt bei welcher Erkrankung, unsere Leistung etwas steigern. Es gibt Substanzen wie zum Beispiel die Koffein. Da gehen wir nochmal in einer neuen Folge drauf ein, aber zum Beispiel auch Amphetamine, also Phenylethylamine ohne Katecholhydroxygruppe, als auch Methylphenidat, was als Ritalin bekannt ist, die indirekt sympathomimetisch wirken.
Mhm.
Also den Sympathikus stimulieren, nicht Lytika lösen, sondern mimetisch stimulieren. Die können zum Beispiel bei ADHS oder Narkolepsie eingesetzt werden. Leider oft auch missbräuchlich in Form von Ecstasy. Haben wir auch einmal aufgegriffen. Wäre schön, wenn es das nicht geben würde. Dann haben wir noch über weitere ADHS-Therapeutika gesprochen. Das Atomoxetin. Und
sehr schön ausgesprochen.
Und leider auch die Gefahren von der ADHS-Therapie. Also achtet darauf. Oder es ist wichtig, dass man auch noch auf die Verhaltenstherapie mitachtet, wenn man davon betroffen ist. Genau, auch noch Achtung, die Plasmaspiegel können auch beeinflusst werden von dem Atomoxetin.
Von generell den Psychostimulantien.
Ja, okay. Genau, also Achtung bei trizyklischen Neuroleptika und Antidepressiva. Das ist vielleicht noch wichtig. Und dann haben wir über das weit verbreitete Krankheitsbild Demenz gesprochen. Demenz nicht gleich Alzheimer. Alzheimer kann eine Demenz auslösen. Es gibt aber auch noch andere Formen der Demenz. Wichtig. Und es ist, wie gesagt, eine Störung oder eine Beeinträchtigung der Hirnleistung oder auch eine Veränderung des sozialen Verhaltens, was vor allen Dingen ältere Leute betrifft. Genau, und wichtig, klinisch bei der Demenz ist, dass wir Beta-Amyloid-Plaques haben. Also in unseren extrazellulären Plaques befinden sich Beta-Amyloid-Proteine. Da gibt's verschiedene Therapieansätze. Und man kann da zum Beispiel Acetylcholinesterase-Hemmstoffe einsetzen, auf die sind wir ja besonders eingegangen, als auch MDMA-Rezeptor-Antagonisten, nicht kompetitive. Genau, MDMA-Rezeptor, Glutamat-Rezeptor, nochmal merken. Weil wir halt bei Demenz eine chronische Glutamat-Ausschüttung haben. Ja. Und allgemein, dann noch die Nootropika, bisschen kleiner aufgefasst heute. Klinisch nicht so effektiv. Aber generell klinisch alle nicht so effektiv, die Demenz.
Nicht so, wie wir es gern hätten.
Ja.
Oh. Genau. Ich würde vielleicht, hast du sehr schön zusammengefasst.
Ja.
Ich würde vielleicht zum Fakt der Folge machen, dass Demenz nicht gleich Alzheimer ist. Weil ich habe das Gefühl, das ist schon so ein Irrglaube, der so
kursiert.
Ja, also alle benutzen das Synonym, oder? Ich kenne das immer so.
So, dann hau mal deine erste Frage raus, Tabea, dann warte ich kurz. für unsere fleißigen Hörer, dass sie die einmal beantworten können. Was fandest du noch wichtig?
Also, meine erste Frage an euch und an Marie wäre, wie wirken Amphetamine?
So, jetzt könnt ihr kurz überlegen.
Ja, dann lösen wir mal auf. Also unsere Amphetamine wirken so, dass sie indirekt sympathomimetisch wirken, also ja, eine erhöhte Katecholaminfreisetzung
bewirken. Genau, dann bist du dran, Marie.
Okay, Frage 2. Wieso möchte man bei Demenz den NMDA jetzt zum 5. Mal
jetzt ist richtig
Rezeptor antagonisieren? Überlegt mal kurz. So.
Also, wir haben ja eine chronische erhöhte Glutamatfreisetzung und aufgrund dessen kommt es in der Zelle zu einer Kalziumüberladung und somit gehen unsere Zellen kaputt. Und wir möchten sozusagen den Rezeptor blockieren, den NMDA-Rezeptor blockieren und damit eben es gar nicht zu dieser Überstimulation kommen lassen.
Okay, dritte Frage.
Was war das Wichtige, was extrazellulär bei Demenz entsteht und neurotoxisch ist?
Oh ja, sehr wichtig. Kurze Denkpause. So, ich glaube, es waren die Beta-Amyloid-Plaques oder Proteine, die entstehen.
Sehr gut. Ja, cool. Dann würde ich sagen, anstrengende Folge geht vorbei. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin echt fertig.
Ja, das war wirklich ganz schön hart. Aber ich habe das auch echt gut verstanden.
Ich denke auch und ich hoffe ihr auch. Also ich habe zwischenzeitlich ein bisschen Angst gehabt, dass es zu viel wird.
Ja, oder auch zu tiefgründig. Aber gut, das ist halt nochmal manchmal bei also den ganzen pharmazeutischen Sachen so. Mhm. Aber ich glaube, damit wollen wir es auch belassen.
Ja, wir sind schon lange über unsere halbe Stunde
hinaus. Ja, wirklich. Es tut uns leid, aber wir haben schon so viel rausgenommen.
Mhm. Wenn ihr wüsstet, was wir alles hier noch gelernt haben.
Aber es waren noch so coole Sachen, ja, zum Beispiel LSD oder Koffein.
Ja, zum Koffein kann ich sagen, Marie, das habe ich dir noch nicht erzählt. Es gibt eine coole Info und zwar, bei alten Menschen kann Koffein einschläfernd wirken. Wusstest du das schon?
Ja, aber das haben mir schon so viele alte Menschen gesagt.
Es ist aber wirklich so, es ist wissenschaftlich. Ja, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.
Also, ich glaube, bis dahin bei
Tablettentalk.
Tschüss.
Ciao.
What's the difference between DIY and doing it yourself? It's the difference between a part-time passion and a full-time business. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and the business tools you need to succeed. Let your ideas flow with AI that guides you but keeps you in the driver's seat. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. It's time to turn your daydream into your dream job. Do it yourself. Go to Wix.com.